Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 20. Juni 2024 durch Konrad. Die Themen: Der Schwarzwald-Nationalpark wächst und wächst zusammen. Lückenschluss. Zwei geklaute Zahnbürsten brachten Geflüchteten in den Knast. Die UEFA macht mit Macht Kasse. Jurastudierende kritisieren geplante Green Zones. Ja, Südschwarzwald, und da denkt man natürlich vielleicht eventuell an Bäume, Wald überhaupt und vor allen Dingen an Nationalpark. 10 Jahre Entwicklungszeit im Nationalpark, und da gibt es einen Lückenschluss, und zwar zwischen dem nördlichen und dem südlichen Gebiet. Und ich bin jetzt verbunden mit Ingrid Eberhard Schad vom NABU. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ganz herzliche Grüße zurück.
Ja, Nationalpark Schwarzwald. Was habe ich darunter zu verstehen? Ich meine, wenn ich durch den Schwarzwald durchfahre, dann erlebe ich immer wieder freie Flächen und ein bisschen Wald, beziehungsweise umgekehrt, und vor allen Dingen kurvige Gebiete, kurvige Straßen.
Im Nordschwarzwald ist eine Fläche, ist der Nationalpark ja ausgewiesen worden, und was Sie dort eben anders empfinden, wie wenn Sie sonst durch den Schwarzwald fahren, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel. Aber wenn Sie, dort gibt es ja auch eine Infrastruktur, was Besucherlenkung angeht. Dazu gibt es viele Angebote auch, dass Besucher den Park erleben können. Insofern merken Sie da schon einen Unterschied, dass Sie einfach auch geleitet, geführt, die Sachen erfahren können. Und was Sie natürlich auch merken, der Nationalpark ist ja eine Fläche von 10.000 Hektar Größe. Und das Ziel ist ja da bei Nationalparken, das gibt ja internationale Kriterien, das Ziel ist eben 75% der Fläche, wo Natur Natur sein darf. Und im Schwarzwald, es gibt so Entwicklungsnationalparke, wo das eben nicht sofort sein muss. Und im Schwarzwald darf das noch dauern sozusagen bis 2044. Wir hatten jetzt ja gerade das 10-jährige Jubiläum. Man hat 30 Jahre Zeit, wie gesagt, und sie erleben aber dann schon zum Teil einfach, weil der Wald jetzt eben schon länger aus der Nutzung ist, und gerade an so ein Bannwaldgebiet am Wilden See, das ist schon über 100 Jahre aus der Nutzung, sieht man eben schon, wenn der Wald sich selber überlassen wird, dass sich das Waldbild ändert und dass, wenn eben die Bäume nicht mehr entnommen werden, die Sachen umfallen, der Borkenkäfer den einen oder anderen Baum auch kahl frisst, da sieht man das wie so im Kinofilm. Sie haben einfach das Gefühl, sie können dort im Nationalpark an vielen Stellen schon den Kinofilm weitersehen, wie bei der normalen Forstwirtschaft, wo natürlich Bäume, wenn sie der Mensch nutzen will, eben mit viel früher geerntet werden, und im Nationalpark dürfen sie eben so alt werden, wie sie selber absterben.
Das heißt, der Mensch greift möglichst wenig ein. Jetzt habe ich da irgendwie von einem Nord- und einem Südgebiet gesprochen, dazwischen gibt es aber so eine gewisse Lücke.
Genau, es war ja so bei der Ausweisung 2014, diese Lücke dazwischen, die gehört zu der ältesten Waldgenossenschaft, der sogenannten Murg-Schifferschaft, und die wollten vor 10 Jahren da einfach nicht mitmachen als Privatwaldbesitzer, und deswegen hat man damals einfach einen Nord- und einen Südteil gemacht. Aber normalerweise ist ja, je zusammenhängender die Flächen sind, umso besser, und man hatte eben dann, die Koalition hatte sich in den Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, dass man eben die Lücke schließt zwischen den beiden Teilen, und an dem Prozess ist man jetzt eben, also der Lückenschluss, der besteht noch nicht, sondern der Prozess läuft. Es gab so eine Anhörungsrunde auch zur Weiterentwicklung des Parkes. Es gibt ja verschiedene Gremien, die Region ist sehr stark beteiligt, und jetzt ist man eben momentan dabei in Verhandlungen mit diesem Privatwaldbesitzer, um da die Details zu klären, dass das hoffentlich noch in dieser Legislaturperiode mit dem Lückenschluss klappt.
Das heißt, der Mensch kann nicht mehr so den Wald nutzen, wie er ihn bisher genutzt hat, sprich Entnahme von Holz und das irgendwie verfeuern oder daraus den berühmten Tisch bauen, sondern das wird alles praktisch der Natur überlassen, und die Natur werkelt vor sich hin.
Genau, so muss ich es vorstellen. Und dadurch, dass es im Baden-Württemberg ist ein sehr waldreiches Land, es sind dort Hochlagen, Wälder, zum Teil auch Fichten bestockt. Die Fichten haben ihre Probleme auf diesen Standorten. Insofern war die Holznutzung, man hat es ja alles untersucht, auch in dem Ausweisungsprozess, die Holznutzung, die war jetzt also nicht so massiv, dass es klar wurde, Holz genutzt, aber das war jetzt nicht der prosperierende Wald auf diesen relativ schlechten Bodenstandorten, auch von der Geologie. Insofern ist diese geringe Fläche letztlich aus der Nutzung genommen, ja. Aber man hat eben, wie gesagt, versucht, da auch mit den entsprechenden Unternehmen in der Region und so weiter sich zu einigen. Also das Und von diesem, wenn sie Borken, also wird mir auch Borkenkäfer, wenn es gibt ja so eine Pufferzone um den Park, weil das Thema Borkenkäfer ja auch ein sehr starkes Problem ist für die Leute, wenn sie drumherum die Wälder bewirtschaften wollen, dass der Borkenkäfer nicht übergreift. Und aus diesen Flächen, wenn dann Bäume befallen werden, werden die entnommen und dann fällt schon immer noch eine gewisse Menge an Holz praktisch an, aus diesen Pufferzonen. Aber letztlich ist es so tatsächlich, dass auf dieser kleinen Fläche in Baden-Württemberg der Wald sich selber überlassen wird und kein Holz mehr entnommen wird.
Was hat man denn da entdeckt? Beziehungsweise, wenn jetzt der Borkenkäfer um sich greifen kann, gibt es da irgendwelche natürlichen Regularien, sprich, dass die Feinde des Borkenkäfers dann ein bisschen stärker wachsen, anwachsen und entsprechend den Borkenkäfer zurückhalten? Oder muss der Mensch da überhaupt eingreifen oder müsste er eingreifen, weil der Borkenkäfer praktisch nicht natürlich zu stoppen ist? Oder ausgedrückt, wie wird das Ganze untersucht, kontrolliert und eben Erkenntnisse aus diesem natürlichen Wald gewonnen?
Also der Borkenkäfer, der hat ja immer solche Entwicklungszyklen. Er sagt auch immer wieder so Kalamitäten. Also das muss man sich vorstellen, das steigert sich von Jahr zu Jahr, je nach Witterung. Wenn wir eben, wie jetzt dieses Frühjahr, relativ kalt ist, relativ nass ist, dann kann der Borkenkäfer weit weniger Entwicklungszyklen entwickeln, wie wenn es jetzt ein sehr warmes, sehr heißes, trockenes, ab dem Frühjahr schon sehr warm und sehr heiß wird, auch in Hochlagen des Schwarzwaldes. Dann können sich mehrere Generationen Borkenkäfer entwickeln und dann fliegen einfach viele aus und dann spricht man von solchen Kalamitäten und das regelt sich aber dann also immer wieder so, auch wenn so eine extreme Vermehrung ist also ganz natürlich, dass es dann auch wieder weniger Borkenkäfer werden in den Folgejahren. Aber der Nationalpark hat da wirklich gemeinsam mit der Landesforstverwaltung ein ganz ausgeklügeltes Borkenkäfermanagement, das tatsächlich gemonitort wird in diesen Pufferzonen, dass da immer Kontrollen stattfinden. Sie können das ja sehen. Das ist dann so Mehl unten an den Bäumen. Also die Fachleute sehen das, wenn da je nachdem, wie der Borkenkäfer sozusagen innen zugange ist. Und dann kann man eben schon abschätzen, entsteht jetzt so eine sogenannte Kalamität, also gibt es mehrere Entwicklungszyklen im Jahr, wird es eher kritisch oder ist sozusagen kann man sich zurücklehnen, weil man sagt, es ist so nass und so kalt, das gefällt dem Borkenkäfer nicht, da macht er erstmal, ist er weit weniger aktiv wie in anderen Jahren.
Ein anderes Tier, das ist der Wolf, gibt es eigentlich relativ wenig in Baden-Württemberg, aber da machen sich die Leute ganz, ganz große Sorgen darum und denken schon drüber nach, hier entsprechend im Schwarzwald unter Umständen ihre Viehzucht aufzugeben. Und jetzt haben wir dann hier diesen Nationalpark, der ja, so habe ich das Gefühl, vor allen Dingen aus Wald besteht. Ich meine, auf der einen Seite heißt es dann, wir wollen den Schwarzwald offen halten durch Bewirtschaftung mit Vieh. Und auf der anderen Seite lassen wir da irgendwie Wald entstehen. Ist da nicht irgendwo ein Widerspruch? Was ist eigentlich der Schwarzwald? Ist der Schwarzwald Wald oder ist der Schwarzwald grüne Wiese?
An sich ist der Schwarzwald Wald. Und Sie müssen einfach unterscheiden Nord- und Südschwarzwald. Im Südschwarzwald haben Sie weit mehr solche offene Flächen, die auch sehr viel stärker genutzt und beweidet sind, weil sie natürlich nicht so viel Buntsandstein haben, also ein so saures Gestein, wo einfach von der Natur aus schon immer Wald bestanden war, weil die Menschen das einfach nicht so gut nutzen konnten. Und im Nordschwarzwald haben sie schon auch solche Grindenflächen. Das sind einfach solche Hochwiesen entlang der Schwarzwald-Hochstraße, wo es auch offene Flächen gibt. Und dort gibt es schon auch Beweidung, vor allem aber mit Schafen, aber auch mit Rindern. Aber das ist, ja, wie gesagt, der Schwarzwald von Natur aus ist im Norden war schon immer Wald bestanden. Da nimmt jetzt die Waldfläche nicht in dem Sinne zu. Und der Nationalpark hat ja 25% sogenannte als Entwicklungszone, wo auch ganz gezielt diese Grindenflächen, die eben traditionell beweidet wurden in den Hochlagen, wo die auch offen gehalten werden tatsächlich. Und insofern ist nur so ein Mosaik, so eine Mischung. Es gibt nicht nur dunklen Tannen oder dunklen Wald, sondern es gibt einfach auch viele Ausgucke oder solche schönen Karseen oder es gibt eben auch offene Flächen, gerade entlang der Schwarzwald-Hochstraße, die sogenannten Grinden.
Okay, das heißt also, so einen direkten Widerspruch sehen Sie da nicht im Schwarzwald, wenn die Bauern hier sagen, wir müssen das Ganze bewirtschaften, um zum Beispiel diese Waldgebiete nicht entstehen zu lassen, weil wir ganz einfach hier im Schwarzwald diese schönen Weidegebiete haben.
Also das sehe ich für den Nordschwarzwald, den Widerspruch sehe ich für den Nordschwarzwald tatsächlich nicht. Beim Südschwarzwald ist eine andere Diskussion, weil es einfach eine andere Historie, eine andere Entwicklung letztlich dahinter ist.
Mit anderen Worten zusammengefasst hier, Nord und Süd wächst zusammen, auch im Schwarzwald. Sprich, der Nationalpark weitet sich schrittchenweise aus und schrittchenweise nach 10 Jahren, Jahr für Jahr, wird der Schwarzwald wieder ein bisschen wilder.
Ja, genau.
Das war Ingrid Eberhard Schad, NABU-Referentin für Großschutzgebiete und in dem Falle für den Schwarzwald. Ich danke mal für das Gespräch.
Danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Am 11. Juni 2024 fand vor dem Freiburger Amtsgericht ein Strafprozess gegen Herr M. aus Algerien statt. Ein Strafprozess, wie sie so oft und täglich leider vor den Gerichten stattfinden. Herr M. wurde kurz vor Verhandlungsbeginn von 2 Gerichtsmachtmeistern gefesselt in Saal Nummer 1 geführt, wo unter anderem schon sein Verteidiger und ein Dolmetscher warteten. Im Anschluss an die Verhandlung sprach ich mit seinem Freiburger Verteidiger Jan-Georg Wennekers. Ich fragte diesen als erstes, weshalb sein Mandant nun 3 Tage im Gefängnis gesessen habe, denn vorgeworfen wurde Herrn M. lediglich der Diebstahl 2 elektrischer Zahnbürsten in einem Freiburger Drogeriemarkt.
Mein Mandant saß für 3 Tage in Haft, weil er keinen festen Wohnsitz hatte, als geflüchteter Mensch dann natürlich auch immer Fluchtgefahr bei ihm angenommen wird. Was ich recht zynisch finde, ehrlich gesagt, dass das immer so gemacht wird. Und dann wurde halt Fluchtgefahr angenommen und deswegen zur Verfahrenssicherung das so gemacht. Das beschleunigte Verfahren hat jetzt in dem Fall immerhin als wirklich beschleunigtes Verfahren funktioniert. Das ist leider manchmal sogar noch langsamer. Das im Endeffekt ist, um Warenhausdiebstähle aufzuklären, Untersuchungshaft meines Erachtens so gut wie immer bei solchen Schadenssummen vollkommen unverhältnismäßig ist. Das vertrete ich in jeder einzelnen Haftbefehlseröffnung. Ist aber leider etwas, was im System so vorgesehen ist und dauerhaft so durchgeführt.
Warum wurde Herr M. denn überhaupt wegen sogenanntem gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagt?
Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls deswegen, weil der gewerbsmäßige Diebstahl immer dann angenommen wird, wenn jemand mehrfach oder dauerhaft zur Sicherung seines Lebensunterhalts vorgeht. Das ist im Endeffekt eine Vorschrift, die Armut bestraft, die prekäre Lebensverhältnisse bestraft, weil derjenige, der ein gesichertes, dauerhaftes Einkommen hat und regelmäßig Geld zur Verfügung hat, bei dem der Nachweis sehr viel schwerer fällt, dass eine solche Gewerbsmäßigkeit vorliegt. Wer beispielsweise eine Zahnbürste stiehlt, weil er sich keine Zahnbürste leisten kann, aber sich die Zähne putzen möchte, der und das nicht zum ersten Mal vorkommt, weil er länger in entsprechend prekären Verhältnissen ist, bei dem wird eben dann immer Gewerbsmäßigkeit angenommen. Deshalb eine Vorschrift, die von vielen engagierten Menschen schon lange abgelehnt wird, aber sich nach wie vor so im Gesetz findet, weil sie regelmäßig Menschen aus schwierigen Verhältnissen, arme Menschen, härter bestraft für dasselbe als Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben.
Ich fragte den Rechtsanwalt, ob denn eigentlich Ladendiebstahl nicht endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden sollte.
Gehört sicherlich zu den Massendelikten, wo man auch über eine andere Vorgehensweise, ordnungsrechtliche Vorgehensweise nachdenken könnte. Klar ist natürlich, dass es nicht richtig ist zu stehlen, das ist schon so, aber ob es wirklich staatliche Aufgabe ist, mit all seiner Staatsmacht dafür zu sorgen, dass aus Warenhäusern nichts mehr abhanden kommt, was ja, muss man ja so sagen, sogar eingepreist ist in Selbstbedienungsladen, die Frage kann man durchaus stellen, weil die Ressourcen, der Aufwand, der dafür betrieben wird, extrem hoch ist und gleichzeitig die Freiheitseinschränkungen, die dann durchgeführt werden, um das Bezahlen von Ware zu erzwingen, auch doch sehr erheblich sind.
Sein Mandant wurde zu 90 Tagessätzen von jeweils 10 Euro verurteilt. Also insgesamt 900 Euro Geldstrafe soll Herr M. nun bezahlen. Zum Schluss fragte ich deshalb Rechtsanwalt Wennekers, wie das Gericht auf die Idee kommt, bei einem Menschen, der als Geflüchteter in Deutschland in extrem prekären Verhältnissen lebt, 10 Euro Tagessatzhöhe anzusetzen.
Die 10 Euro werden auch bei uns im Gerichtsbezirk leider mittlerweile regelmäßig als sozusagen die Unterkante festgesetzt, obwohl das eigentlich gesetzlich so nicht vorgesehen ist. Man kann auch niedrigere Einzeltagessätze feststellen. Das Gericht hat jetzt wohl angenommen, dass er, was ja zutrifft, als geflüchteter Mensch erst einmal auch zum Empfang von Leistungen berechtigt wäre. Und da ist es dann so, dass rechnerisch diese 10 Euro rauskommen, wenn man die entsprechenden Leistungen bekommt. Dass wiederum die Berechnung auch wieder eigentlich Menschen aus prekären Verhältnissen deutlich benachteiligt, ist auch kein Geheimnis, weil wenn ich im Monat 300 Euro zur Verfügung habe, ist mein errechneter Tagessatz eben 10 Euro, aber dass ich faktisch mit 300 Euro gar keinen Euro übrig habe am Ende des Monats, um diese Geldstrafe aufbringen zu können, ist auch kein Geheimnis. Und es ist genauso wenig ein Geheimnis, dass solche Geldstrafen deswegen leider ganz regelmäßig in der Ersatzvollstreckung landen. Also sprich, dass man dann am Ende für die Strafen trotzdem ins Gefängnis läuft, obwohl es bloß von der Schuld, vom Schuldgehalt her als geldstrafenwürdig angesehen wurde. Immerhin hat sich der Gesetzgeber mittlerweile dazu durchgerungen, dass nicht mehr 1:1 berechnet wird, sondern dass man in Anführungsstrichen nur noch einen Tag für 2 Tage sitzen. Aber auch das alles natürlich unter dem Gesichtspunkt Armutsstrafrecht zu sehen, weil es einfach Menschen mit schwierigen Lebensverhältnissen ganz anders betrifft als Menschen, die dann einfach so eine Geldstrafe halt zahlen können.
Jurastudierende aus Baden-Württemberg stellen sich gegen Versammlungsverbote während der Fußball-Europameisterschaft. So titelt die gemeinsame Pressemitteilung des Arbeitskreis kritischer JuristInnen Freiburg und des AKJ Heidelberg. Bei mir am Apparat begrüße ich Paul Nachtwey vom AKJ Freiburg, der mehr darüber weiß. Hallo Paul.
Hallo Julian.
Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sind ja höchst diskutabel. Wie argumentieren denn die ausführenden Städte die Versammlungsverbote, zu denen sie sich in Verträgen mit der UEFA entschieden haben?
Also genau, es handelt sich ja hierbei um Verträge, die austragenden Städte, die jetzt in Deutschland die EM austragen, mit der UEFA vereinbart haben, die unterschrieben wurden. Und in diesen Verträgen eben steht drin, dass in Umkreisen von 500 Metern im Stadion sogenannte Clean Zones eingerichtet werden sollen. Das wünscht sich die UEFA, und in denen sollen unter anderem religiöse und politische Versammlungen verboten werden. Wenn man jetzt die Städte fragt, und das haben Medien gemacht, wir wissen ja auch nur dank Medienberichte von diesen Einschränkungen, die da geplant sind. Wenn man die Städte fragt, dann antworten die teils ausweichend, teils auch unter Verweis auf Artikel 8 des Grundgesetzes damit, dass es konkret nicht zu Einschränkungen der Versammlungsfreiheit kommen wird. Wir sind da einfach skeptisch, weil sich die Städte offensichtlich in diesen Verträgen da gebunden haben. Wahrscheinlich unserer Meinung nach nicht rechtswirksam, aber ob die Städte jetzt im Einzelfall die Versammlungen zulassen oder sie vielleicht doch versuchen, durch die Hintertür irgendwie zu verhindern, das wollten wir eben ausprobieren und wollten eben auf dieses Thema darauf hinweisen, indem wir jetzt eine Versammlung anmelden.
In Deutschland gibt es ja zwar keine Terrorwarnstufen, Sicherheitsbedenken dürfte es in Anbetracht von Aufrufen vom Islamischen Staat, Hisbollah und Hamas aber aktuell dennoch geben. Der mutmaßlich islamistisch motivierte Messeranschlag auf eine rechtsextreme Veranstaltung in Mannheim, bei dem ein Polizist getötet wurde, ist allen wahrscheinlich noch sehr präsent. Und zugleich ist die UEFA ja ein Privatunternehmen. Wie positioniert ihr euch im Spannungsfeld zwischen Sicherheitspolitik und Privatinteressen?
Naja, wir glauben, dass die Versammlungsfreiheit als fundamentales politisches Grundrecht und eigentlich zentrales Grundrecht unserer Demokratie eben grundsätzlich nur unter sehr, sehr engen Bedingungen einschränkbar ist. Und wir alle das Recht haben, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, zu jedem potenziellen Thema und Anliegen einer Versammlung anzumelden. Natürlich gibt es Sicherheitsbedenken, aber wenn ein privates Unternehmen, du hast auch die privaten Interessen des Unternehmens UEFA angesprochen, sich anmaßt, hier die Versammlungsfreiheit in irgendeiner Form unter die eigenen Gewinninteressen zu stellen, dann ist das unserer Meinung nach eindeutig verfassungswidrig und auf keine Weise zu legitimieren. Wir wollen auch diese Aktion, indem wir jetzt auf diesen einen Passus hinweisen, nachdem Versammlungen verboten sein sollen, auch natürlich zum Anlass nehmen, um andere kritikwürdige Vereinbarungen in diesen Verträgen zu kritisieren. Es ist ja nicht das Einzige, was die UEFA sich da hat zusagen lassen.
Ein, zwei Beispiele, was sind das für Vereinbarungen?
Ja, es geht bei diesem ganzen Turnier offensichtlich darum, dass die UEFA als privates Unternehmen unheimlich viel Geld machen möchte. Und zwar ist das, glaube ich, ein Phänomen, was wir schon an anderer Stelle immer wieder beobachten konnten, dass Privatinteressen hier in diesem Fall die UEFA versucht, sämtliche Kosten Risiken auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Nicht zuletzt ist die UEFA steuerbefreit worden für dieses gesamte Unternehmen Europameisterschaft. Und auf der anderen Seite eben die Gewinne ungefiltert an die UEFA fließen. Die UEFA selber erwartet 1,7 Milliarden Euro Gewinne. Und in den Städten herrscht irgendwie die Not, jetzt diese ganzen Fanmeilen und Events zu finanzieren, abzusichern, die Sicherheitskosten zu übernehmen. Dort wird am Ende von diesen Gewinnen nichts landen.
Ihr kritisiert ja das Konzept der Clean Zones als verfassungswidrig und mobilisiert, du hast es schon angesprochen, für den 23. Juni 2024 zu einer Demonstration in unmittelbarer Nähe des Neckarstadions in Stuttgart. Dort wird das Spiel Schottland gegen Ungarn ausgetragen. Wie schätzt ihr denn die Chancen ein, dass die Vereinbarungen kassiert werden oder zumindest das Versammlungsverbot vom Tisch kommt? Ihr diese Versammlung durchführen könnt ohne Einschränkungen, aber auch weitere Demos in Clean Zones stattfinden werden können?
Wir gehen fest davon aus, dass die Stuttgarter Versammlungsbehörde, die natürlich an die Grundrechte gebunden ist, weiß, dass diese Vereinbarungen mit der UEFA vollkommen haltlos sind. Sie sind nach Einschätzung aller eindeutig verfassungswidrig. Das ist auch keine Randposition, sondern da finden sich inzwischen in den einschlägigen Medienberichten auch viele Zitate von ehemaligen VerfassungsrichterInnen, HochschulprofessorInnen. Daher gehen wir auch davon aus, dass uns diese Versammlung nicht verboten wird und dass wir auch keinen anderen Ort zugewiesen bekommen werden. Wir haben die Versammlung in unmittelbarer Nähe des Stadions angemeldet, in Sichtweite des Neckarstadions. Es ist eben einfach aus unserer Sicht die einzige mögliche Reaktion, wenn ein privates Unternehmen sich anmaßt, die Versammlungsfreiheit außer Kraft setzen zu können, dass wir dann eine Versammlung anmelden, und zwar genau da, wo wir angeblich nicht mehr demonstrieren sollen. Wir werden sehen, ob das klappt, und sind aber relativ zuversichtlich, dass die Versammlungsbehörde in Stuttgart da auch weiß, wo ihre rechtlichen Grenzen liegen und uns das nicht verbieten wird.
Was erwartet Versammlungsteilnehmende denn konkret? Gibt es schon Ideen für ein Programm?
Ja, ganz genau. Wir nehmen das Ganze zum Anlass, um diese Versammlung dann kurz vor dem Spiel Schottland-Ungarn unter dem Motto gegen Clean Zones rund ums Stadion, gegen die grundrechtsfeindlichen Vorgaben der UEFA abzuhalten. Und wir wollen mit Bannern, mit allen möglichen Mitteln darauf aufmerksam machen, wie die UEFA hier vorgeht, wollen auch auf die schon angesprochene Idee der UEFA eingehen, dass hier irgendwie diese Kosten auf die Allgemeinheit umgewälzt werden und sie wahnsinnig viel Gewinn macht. Wir möchten also nichts anderes als die UEFA kritisieren, sie dafür öffentlich anprangern, dass sie diese Verträge ausgehandelt hat, und das natürlich an genau dieser Stelle, wo tausende Fans dann an diesem Tag ins Stadion gehen. Und wenn die UEFA damit gerechnet hat, dass sie mit solchen Verträgen von ihrer Wohlfühlveranstaltung unliebsame Meinung abhalten kann, dann hat sie sich natürlich geirrt, und wir werden dann genau das Gegenteil machen, nämlich direkt am Eingang darauf aufmerksam machen, warum die UEFA höchst kritikwürdig ist.
Vielleicht überschreitet das eure Kompetenzen, ohne euch jetzt irgendwas vorwerfen zu wollen. Aber trotzdem gefragt, habt ihr Vorstellungen von einem Konzept für Großveranstaltungen, die sicher vonstatten gehen können? Oder habt ihr vielleicht sogar einen Gegenentwurf zu den Clean Zones?
Ja, unserer Meinung nach geht es bei den Clean Zones in keinster Weise um Sicherheit, sondern was die UEFA da versucht, ist, ihre kommerziellen Interessen durchzusetzen, dass Essensstände, Getränkestände vor Ort von der FIFA organisiert werden und sie daran mitverdienen kann, dass eben auch keine anderen Unternehmen da irgendwie mitverdienen können sollen. Und insofern bräuchte das gar nicht. Also wer ein Fußballfest haben wollte, der könnte auf die UEFA in dieser Form verzichten. Da müsste eigentlich kein großes Unternehmen dran mitverdienen. Insofern glauben wir auch nicht, dass wir in irgendeiner Form jetzt diese Veranstaltung unsicherer machen. Ich denke, für die Sicherheit wird gesorgt sein, und da werden Versammlungen und die Kundgabe politischer Meinungen, Kritik an der UEFA in keiner Weise was dran ändern. Wir werden die Sicherheitslage natürlich nicht erhöhen.
Du hast es schon mehrfach angesprochen. Ihr seht die Forderungen nach Clean Zones in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, in denen privatwirtschaftliche Interessen immer größere Rolle spielen. Kannst du das vielleicht noch näher erläutern?
Ja, wir denken, dass hier eben die UEFA eine unglaubliche Marktmacht hat. Das ist nicht das einzige Unternehmen, was so eine Marktmacht hat, aber ein schönes Beispiel dafür, wie dann eben solche Machtstrukturen funktionieren und welche Folgen daraus auch erwachsen. Die UEFA konnte hier sagen, ja, wenn ihr diese EM ausrichten wollt in eurer Stadt, dann müsst ihr diese Verträge unterschreiben. Und wenn man sich sieht, dass eben die meisten Städte das unterschrieben haben, dann kann man unserer Meinung nach schön sehen, wie eben so eine gewisse Erpressung da funktioniert. Am Rande sei erwähnt, dass die Stadt Bremen diese Verträge nicht unterschreiben wollte, Änderungen an den Vertragsinhalten vorgenommen hat und dann auch, oh Wunder, nicht Austragung statt der Europameisterschaft der Männer geworden ist. Und das wird sich auch in vielen anderen Bereichen finden und wir denken, dass es wichtig ist, da, wenn wir das Gefühl haben, das reißt irgendwie ein oder da könnte irgendwie das Missverständnis aufkommen, die Grundrechte stehen hinter Privatinteressen zurück, dann halten wir es für wichtig, da gegen zu demonstrieren und zumindest darauf aufmerksam zu machen.
Ohne jetzt eure Mobilisierungskraft wegnehmen zu wollen, die Wirkung von Demonstrationen ist aber offensichtlich begrenzt, wenn man sich die mageren gesamtgesellschaftlichen und politischen Konsequenzen nach den Massendemonstrationen von Fridays for Future ansieht. Gleichzeitig erscheint die Attraktivität von so privatwirtschaftlichen Großereignissen, in denen die eigene Zugehörigkeit mit Fahnen symbolisiert werden kann und irgendwie Mannschaften dabei zugesehen werden kann, wie sie einen Ball hinterherjagen. Also die Attraktivität ist ja schon auch gegeben. Wie lassen sich die gesamtgesellschaftlichen Tendenzen, die ihr kritisiert, wenn nicht umdrehen, wenigstens etwas korrigieren?
Ja, das ist eine schwere Frage und wir sind uns natürlich auch darüber im Klaren, dass eine kleine Versammlung, die jetzt der AKJ Freiburg und die kritischen Juristinnen Heidelberg hier zusammen angemeldet haben, jetzt nicht an dieser großen Tendenz was ändern. Wir sind uns aber trotzdem sicher, dass natürlich, wenn sich was ändern soll und wenn vielleicht auf Teile der Kritik eingegangen werden soll, dass es immer gut ist, was zu machen, darauf aufmerksam zu machen, Aufmerksamkeit zu generieren durch verschiedene Aktionen. Und natürlich wollen wir auch dann vielleicht so ein kleines Gegen-Event dann auch zur EM bilden und zeigen, dass das natürlich auch Spaß machen wird, für die politischen Grundrechte und die sozialen Grundrechte zu demonstrieren, gegen die Vorgaben, die UEFA zu demonstrieren. Ich denke, wir werden alle viel Spaß haben. Wir werden auch nochmal auf unseren Internetseiten dann den konkreten Versammlungsort und die konkrete Versammlungszeit dann nochmal benennen, dass alle natürlich eingeladen sind, dazu zu kommen und mit uns da eine schöne Zeit zu verbringen. Das wird auf jeden Fall möglich sein, glaube ich.
Kurz noch mal zu der Zielgruppe. An wen richtet sich denn eure Demonstration?
Sie richtet sich an alle Teilnehmenden, die Lust haben, mit uns zu demonstrieren, sich zu informieren, mit uns zu diskutieren darüber. Und sie richtet sich dann in der Außenwirkung an die verschiedenen Versammlungsbehörden in Deutschland, an die UEFA selbstverständlich, auch an die Politik, die sich beim nächsten Mal genau überlegen sollte, ob sie so ein Unternehmen steuerbefreit, solchen Verträgen zustimmt. Ja, insofern hoffen wir da auf eine große Öffentlichkeit, weil wir davon ausgehen, dass es viele Anliegen vereint und wichtig ist und in diesem Fußballrausch, in dem sich jetzt viele befinden, nicht die Rechte zu vergessen, die natürlich trotzdem weiterhin gelten.
Und zuletzt nochmal ein Aufruf, warum am 23. Juni 2024 nach Stuttgart fahren in die Nähe des Neckarstadions und nicht ins Stadion gehen zu dem Spiel Schottland gegen Ungarn, sondern davor gegen die UEFA demonstrieren?
Weil es wahrscheinlich mindestens genauso viel Spaß machen wird, weil es aber auch darum geht, in diesen Zeiten zu zeigen, dass man sowas nicht mitmacht, solche Vereinbarungen und es nur die richtige Wahl sein kann, mit uns zu kommen und sich mit uns vor Stadion zu stellen. Wir freuen uns über jeden, der kommt.
Das sagt Paul Nachtwey. Vom AKJ Freiburg gemeinsam hat der AKJ Freiburg mit dem Arbeitskreis kritischer JuristInnen Heidelberg eine Erklärung verfasst, in dem sie die geplanten Versammlungsverbote im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft der teilnehmenden Städte in einer Vereinbarung mit der UEFA kritisieren. Vielen Dank, Paul Nachtwey.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 20. Juni 2024.
Nachrichten von links unten.